Hallo, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Monkey Expedition. Ich bin heute mal wieder ohne den lieben Sascha unterwegs und habe mich stattdessen mit meinem guten Freund Professor Dr. Pascal Mandelarz oder wie ich ihn nenne, einfach Pas getroffen. In der heutigen Folge geht es um, ja, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, Punk, Tourismus und Wissenschaft. Wir sprechen über unsere gemeinsame Punkrock-Sozialisation im Ruhrgebiet, über das Konzerteveranstalten, etwas über die Musikbranche, aber natürlich auch über Wissenschaft und Tourismus, denn Pas ist Professor für Tourismusmanagement. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch einen echten Mic-Drop-Moment vom lieben Pas. Eine tolle Empfehlung für alle Leute, die uns zuhören. Viel Spaß!
Willkommen bei Monkey Expedition, dem Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen mit Felix Bundschuh und Sascha Voss.
Und Pas. Hallo Pas, schön, dass du zu uns in den Podcast kommst.
Hi, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
Sehr, sehr cool. Ja, ich habe den lieben Pas, meinen lieben Freund Pascal Mandelarz in voller Länge seines Namens, heute zu uns in den Podcast eingeladen, weil ich immer fand, dass du ja sehr interessante Ansätze hattest, ein ja doch sehr individuelles Leben zu führen und da in ganz unterschiedlichen Bereichen aktiv warst und bist. Und kennengelernt haben wir uns ja so Anfang, Mitte der Nullerjahre, würde ich jetzt mal sagen, weil wir ja beide in der Punkrock-Szene aktiv waren. Erzähl doch mal, wie hat sich denn da eigentlich damals hin verschlagen?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also letzten Endes war es damals noch mit Chartmusik. Also da kamen dann so Alben raus von Toten Hosen, die einen immer begleitet haben. Oder von den Ärzten. Das fand ich von vornherein gut, aber da war ich natürlich noch nicht subkulturell an sich unterwegs, war aber trotzdem schon mitgefesselt von der Musik. Mhm. Aber ich würde sagen, was mich so richtig mitgenommen hat, war mein erstes NoFX-Konzert.
Ah.
Das war auch so Mitte der 90er, hier bei mir zu Hause in Essen in der Zeche Karl. Und damals waren die noch nicht ganz so mächtig wie heute, also auch schon groß, aber das hat damals da im Hinterhof stattgefunden und war auch meine erste Berührung so mit einer Ami-Skatepunk-Szene, weil vorher war für mich, also die Punks, die man so kannte, irgendwie so Halbobdachlose an Bahnhöfen, die rumhingen. Und als ich da dann auf einmal auf dem Konzert war, fand ich alle Leute total stylisch. Ich fand die Frauen gut aussehend und ich fand, dass die Typen einfach nur total cool waren. Und dann ging es da einfach ab, wie ich es noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Und weiß ich nicht, da blieb einem fast gar nichts anderes mehr übrig, als dann sich auch erste Spikes in die Haare reinzumachen. Also ab dem Moment war man so mit dabei. Und dann hatte man natürlich auch Leute im Freundeskreis, die sich dann da weiter reingesteigert haben. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Wie alt warst du bei dem Konzert?
Boah, 15?
Ah ja, krass. Ja, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Mitte der 90er war ich auf jeden Fall noch nicht auf dem NoFX-Konzert. Stelle ich mir aber echt auch, ganz geil vor. Also in meiner Welt war NoFX immer, hatte schon immer so eine gewisse Größe einfach, die sie damals halt auf jeden Fall noch nicht hatten. So.
Ja, es war auch, muss man sagen, damals noch nicht so glatt gebügelt wie heute. Also ich glaube, Punk wird nie tot sein, was ja immer viele behaupten, aber er ist auf jeden Fall um einiges glatt gebügelter geworden. Damals war viel mehr, ich sag mal, Rotzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes auch mit im Spiel. Also als die auf die Bühne kamen und loslegen, flog einfach nur alles durch die Gegend, was die Leute in den Händen haben. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie so einen aggressiven Pogo gesehen, auch dann lange danach nicht mehr, wie das da der Fall war. Also es ging einfach, es war ein Hexenkessel letzten Endes.
Was glaubst du, hat dich daran so gereizt damals?
Das anders weg von der Masse sein letzten Endes.
Hm.
Also, und dann, keine Ahnung, ich glaube, dass letzten Endes in Teenagern sowieso eine gewisse Rebellion vorherrscht, so ein Abnabelungsprozess irgendwie auch von den Vorgaben der Eltern und alles. Und das war natürlich voll das Spektrum letzten Endes dafür. Da ging was ab, was auf jeden Fall Eltern oder jeder Zivilisierte niemals gutheißen könnte oder wollte, würde. Und ja, es hatte direkt sowas Eigenes irgendwie, was einen abkapselt, irgendwie von anderen, aber auch von Autoritäten, sage ich mal, wo andere nichts mit anfangen können. Und es war einfach nur eine Adrenalin-Explosion plus natürlich ein sehr cooler Style auch, muss man einfach sagen, ne?
Ja.
Und mit seiner eigenen Ästhetik und allem drum und dran. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr faszinierend.
Du hast ja dann später im Studium auch angefangen, selber rumzuexperimentieren als Konzertveranstalter. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, weiß ich nicht. Man steigert sich natürlich dann immer weiter in die Subkultur rein. Und wir haben auch dann im Freundeskreis schnell festgestellt, auch wenn ich da ehrlich gesagt nie was gegen hatte, auch mal mit meinen Klassenkollegen irgendwie in Dissen zu gehen und auf, ich sag mal, kommerzielle Partys, war in meinem Freundeskreis trotzdem das Interesse irgendwie größer auf Punkkonzerte zu gehen, und da fühlte ich mich auch mehr zu Hause, weil da eben dieses Subkulturelle auch herrschte, und so hat das irgendwie von was ganz Besonderem immer mehr Regelmäßigkeit gewonnen, dass man wirklich statt irgendwie auf irgendwelche Partys ist man am Wochenende auf Konzis gegangen oder teilweise auch nur auf Hangouts, die es damals noch viel mehr gab in irgendwelchen Parks oder so, wo sich die Kultur getroffen hat, um da abzuhängen. Und dann hat man halt auch mal Veranstalter kennengelernt oder mitgekriegt, wie das so läuft. Alles irgendwie unter einer DIY, also Do-it-yourself Flagge. Letzten Endes haben wir uns halt vorgestellt, dass das ja so schwierig nicht sein kann, weil wenn irgendwelche anderen Iros aus der Umgebung, aus dem Ruhrgebiet und Rheinland das hinkriegen, haben wir uns gedacht, kriegen wir das auch irgendwie gebacken. Und es war auch eine DIY-Szene letzten Endes, wo Leute die Veranstalter waren, da hat man sich da mal drüber unterhalten, und dann hat man letzten Endes einfach die Sache selber in die Hand genommen und einfach mal losgelegt, indem man zum Beispiel bei uns im Heimatort dann ins nächste Jugendzentrum gefahren ist, gefragt, ob sowas denn mal möglich wäre. Und eigentlich waren alle recht aufgeschlossen, und so haben wir dann auch Kontakte zu Bands aufgenommen, hatten natürlich vorher, weiß ich nicht, das ist ja auch das Schöne am Punkrock, das sind ja keine unanfassbaren Stars, sondern wir haben halt vorher auch schon mit Bands gequatscht und abgehangen und so, und dann fügte sich eigentlich das Bild, fast muss man sagen, schon recht natürlich zusammen.
Was würdest du sagen, war das coolste Konzert, was ihr damals veranstaltet habt?
Ich fand einige cool, aber was auf jeden Fall ein krasser Moment war, ist, wir hatten ein Open-Air-Gelände in Mülheim an der Ruhr gemietet, und da stand eigentlich auch schon alles fest, und wir hatten Werbung gemacht, damals natürlich nicht irgendwie Social Media mäßig, sondern wirklich Flyer-Kultur, Plakate aufhängen, Word of Mouth Geschichten, selber auf Konzis gehen und da die Flyer halt an den Mann bringen. Und eigentlich sah das aus, als wenn alles super glorreich wird und in trockenen Tüchern ist. Und dann hat uns aber irgendwie die Verwaltung von diesem Open-Air-Gelände einberaumt und uns gesagt, sie hätten sich jetzt mal ein bisschen mit der Musik, die da laufen soll, auseinandergesetzt, und die könnten da gar nichts mit anfangen. Und normalerweise würden da irgendwie Kindertheaterstücke aufgeführt. Da hätten sie es nicht so gerne, wenn da auf einmal Leute mit solchen Texten um die Ecke kommen und womöglich noch den anderen Anwohnern da ihre Vorgärten kaputt machen. Heißt mit anderen Worten, die haben uns das Last Minute abgesagt. Und die Leute hatten natürlich schon Tickets gekauft und alles. Und so haben wir unser Jugendzentrum angefleht, ob wir das nicht da machen können. Und ja, dann war natürlich die Halle viel zu klein eigentlich für die ganzen Gäste, die hätten zum Open Air kommen sollen. Aber auch da wieder das Gefühl, wie eben beschrieben beim NOFX-Konzert, es wurde dadurch zu einem absoluten Hexenkessel. Es ging total krass ab und wir haben hier, das fand ich im Nachhinein auch witzig, währenddessen hatte man natürlich Sorge, dass irgendwie die Ordnungsämter und die Polizei einem den Laden da dicht macht. Aber ansonsten war es total cool, hier unseren recht konservativen Stadtteil komplett mit Bunten zu fluten, die überall hier auf Bänken abhingen, vorm Jugendzentrum, in den Seitenstraßen, auf dem Weg zum Bahnhof. Und ja, im Nachhinein haben wir das natürlich gefeiert, ne? Währenddessen hatte man ein bisschen Sorge, dass man da einen Klopfer auf den Finger kriegt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sehr, sehr cool. Und trotz allem hast du dich ja dann im Gegensatz zu deinem Kompagnon, mit dem du das zusammen gemacht hast, der ja dann auch quasi bis heute Konzertveranstalter von Beruf ist, dich gegen den Beruf des Konzertveranstalters entschieden.
Ja.
Wieso?
Ich musste feststellen, also wir haben das ja dann weiter betrieben letzten Endes und am Anfang fruchtete das Ganze auch wunderbar. Dann, wie das DIY-mäßig so ist, funktioniert es dann andere Male nicht. Also man füllt so ein bisschen, ich sag mal, seinen Sack mit Geld und dann wird man vielleicht ein bisschen übermütig und bucht eine zu große Halle, bucht ein falsches Line-up und schon ist die ganze Kohle der letzten Konzerte wieder weg. Aber wir haben es zu dem Zeitpunkt ja sowieso hobbymäßig gemacht und das war eigentlich, klar ärgert man sich dann, aber es war trotzdem irgendwie alright. Aber ich habe währenddessen festgestellt, dass wenn ich dann selber privat in der Szene unterwegs war, dass ich alles nur noch aus einer Eventmanagement-Konzertveranstalter-Perspektive gesehen habe. Und das hat sehr schnell so mein eigenes subkulturelles Empfinden irgendwie auch gestört. Da macht man so sein eigenes Hobby und sein eigenes Leben und so ein bisschen auch vielleicht die eigene Jugendphilosophie zum Beruf. Und dann ist es halt kein Hobby mehr und kein Spaß mehr, auf den man sich gehen lässt. Und ich hatte irgendwie da auch ein bisschen Verlustängste tatsächlich, dass ich nie wieder Lust haben würde, in Zukunft selber noch auf Konzerte zu gehen, weil man sich überlegt, boah, macht der Veranstalter heute Break-Even oder hier ist der Eingang schlecht kontrolliert oder der hat nicht genug Werbung gemacht. Man sieht halt alles irgendwie aus einer Eventmanagement-Perspektive. Und da ich auch andere Optionen noch hatte, ja, wollte ich einfach, dass das mein Spaßfaktor im Leben bleibt und nicht auf einmal zum Beruf wird.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil also ich bin ja genau diesen Weg gegangen, zwar nicht im Eventmanagement, aber halt im also im Platten veröffentlichen. Also ich habe ja lange bei Musiklabels gearbeitet und auch lange halt für ein Punk-Label gearbeitet.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das war eine super tolle Zeit, möchte ich auch rückblickend nicht missen, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich das nicht getan. Weil es hat mir, das muss ich schon zugeben, nicht vielleicht die Freude an der Musik genommen, aber vielleicht so die Naivität.
Ja, ist ein großer
Dieses
Aspekt, ja.
Ich gehe einfach dahin, also ob jetzt auf ein Konzert oder ich kaufe mir eine Platte und ich finde es einfach nur geil und hinterfrag das nicht.
Ja, und
So,
auf
und
einmal
genau
wird es
das.
so zu einem Networking-Event, wo man
Genau.
sich mit anderen unterhält und schon den nächsten Gig irgendwie klar macht. Und
Genau.
wir beide kennen, denke ich, sehr gut den Blick auch hinter die Kulissen und wissen ja, dass es vielen anderen genauso geht. Man ist dann auch so viel damit beschäftigt irgendwie, dass man, ich sag mal, weiß ich nicht, 3, 4 Mal die Woche auf einem Konzert ist oder so, dann verliert das Ganze irgendwie auch ein Stück weit an Charme und das führt dann hinterher so weit, dass man sich das Konzi gar nicht mehr anguckt, sondern man hängt irgendwo Backstage rum und networkt und unterhält sich letzten Endes mit Leuten, ne?
Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich möchte das bei mir selber auch gar nicht missen, aber ich habe mir tatsächlich oft diese Frage gestellt. Genau.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das darf auch nicht ausgelassen werden. Ich war zu der Zeit, ich sag mal, mit einem Fuß karrieretechnisch woanders besser aufgebaut, auch als das im Eventmanagement gewesen wäre. Obwohl ich da auch mir hätte vorstellen können, ich glaube immer, wenn man sich wirklich, wenn man engagiert und enthusiastisch ist und sich auch da reinhängt, hätte ich, glaube ich, auch in dem Metier Fuß gefasst, aber dann war halt das andere so ein bisschen der Stups in die Richtung, dann doch lieber die andere Laufbahn einzuschlagen.
Ja, sehr, sehr guter Übergang jetzt auch, weil da wäre ich nämlich jetzt auch eh hingekommen. Du hast ja das neben dem Studium gemacht. Was hast du denn studiert?
Ich habe erst ganz anti-punkig BWL studiert tatsächlich
Buh!
als
Nein.
ja, nee, es ist aber wirklich so. Obwohl ich sagen muss, das hilft mir heute ein Stück weiter in dem, was ich jetzt mache. Also die Grundzüge des Ganzen sollte man da auf jeden Fall auch schon kennen. Allerdings hatte ich da die Möglichkeit, als Nebenfach Tourismusmanagement zu wählen. Und habe dann während dieses BWL-Studiums festgestellt, dass mir Tourismusmanagement eigentlich viel mehr liegt und ich da tatsächlich auch richtig Böcke drauf habe, ja. Also mir da die Debatten und Sachen auch mehr Spaß machen, als mich über irgendwelche BWL-Modelle zu unterhalten. Und ja, dann war das Bachelorstudium irgendwann vorbei. Und wie das dann so ist, denkst du auch, ja, ich meine, das denkt man nicht nur selber, das denken dann in dem Fall auch die Eltern. Söhnchen soll mal eine Runde was schaffen gehen, ne? Und dann habe ich im Reisebüro angefangen und festgestellt, dass mich das hart langweilt einfach nur. Ich muss sagen, es war wahrscheinlich auch das falsche Reisebüro. Das war zu der Zeit so typisch. Ich meine, da war ja noch nicht Zeit des Internets und der Online-Buchungen. Da war dann so typisch, die Familie fährt 2 Wochen in den Pauschalurlaub nach Malle oder nach Sharm el-Sheikh oder in die Türkei und da passierte einfach gar nichts letzten Endes. Das war ein Bürojob mit runterbuchen und fertig ist, sodass ich da auch recht schnell festgestellt habe, dass ich da nicht ewig bleiben könnte. Und weil das erste Studium so gut gelaufen ist, dachte ich, ach komm, hängst du noch einen dran? Vor allen Dingen, wenn einem dann das Arbeiten ein bisschen auf den Zwirn geht, in dem Fall das Studium dann natürlich ein willkommener Ausgleich nochmal. Und auch das klappte gut. Und während meines Masterstudiums sagten dann halt auch meine Profs, dass sie ein gewisses Talent für die Sache bei mir sehen und ob ich nicht auch meinen Doktor noch dranhängen möchte.
Okay, aber das Masterstudium war dann schon ein
Das war
Tourismusmanagement-Studium.
ein
Okay,
Tourismusmanagement-Studium, ganz
okay.
genau, ja.
Ah,
Und
okay.
ja, genau, so habe ich dann den Weg eingeschlagen.
Und dann
Und
hat es sich in die Wissenschaft verschlagen.
genau, also ich fand auch, ich war kein guter Schüler, muss ich dazu sagen. Ich habe mich in der Schule, ich fand Schule gut im Sinne von, es freut mich mega, meine Freunde wiederzusehen. Also ich war
Jeden Morgen.
jeden Morgen, genau. Ich war also nicht ungern in der Schule. Ich hatte einfach nur andere Interessen, als was die Leute, die da vorne stehen, einem erzählt haben. Und so, weiß ich nicht, war ich immer so an der Grenze zum Abpfiff. Aber hatte dann auch das Gefühl, dass selbst wenn man sich Mühe gibt, irgendwie dann man trotzdem nicht belohnt wird. Ich hatte das Gefühl, wenn du einmal bei einem Lehrer unten durch bist, dann ist der Zug abgefahren. Ja, dann kannst du dich beim nächsten Mal 100 Mal melden und wirklich dich auch mal hinsetzen und lernen und was Gutes tun, aber deine Note bleibt unterm Strich trotzdem eine 5, ja. Und das hat einem dann auch ein bisschen die Motivation geraubt. Und das war zum Beispiel während des Studiums bei mir komplett anders. Da hatte ich das Gefühl, ich bekomme raus, was ich reinstecke. Ne? Also die haben sich nicht
Voll.
für dich persönlich interessiert. Ja, da bist du eine Matrikelnummer letzten Endes und da zählt nur, was du in der Klausur irgendwie dahin ballerst. Und dafür muss man sich mit der Materie auseinandersetzen. Und ich fühlte mich da wirklich, was ich sag mal, Lehre angeht, das erste Mal wirklich fair behandelt. Und dann lag mir das auch und ging dann gut von der Hand.
Was war so der oder die Sache, wo du gemerkt hast, dass du Tourismus so interessant findest? Also, du hast vorhin die Debatten, die da geführt worden sind, erwähnt. Gibt es da irgendwas, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Also, Da muss ich vielleicht ein Stück weiter in der Vergangenheit kramen. Meine Eltern waren extrem reisewütig und haben mich schon als Kleinkind wirklich in aller Herren Länder mitgenommen, auch sehr exotische Länder für die Zeit. Die waren halt nicht so, ich sag mal, in diesem Pauschalurlaubskäfig mit drin, sondern haben sich echt extravagante Sachen rausgesucht und das prägt so eine Kindheit und dementsprechend dann auch mich bis heute und dann auch in der Zeit mit hinein. Ich fand es total interessant einfach. Andere Kulturen, andere geografische Orte, vor allen Dingen auch andere Kulinarik, außergewöhnliches Essen und solche Sachen. Und dann geht es einem natürlich einfacher von der Hand, wenn dann solche Debatten geführt werden, wie Tourismusmanagement läuft und was da vielleicht auch für philosophische Gedanken und meinetwegen auch für betriebswirtschaftliche Gedanken hinterstehen. Was man möchte, was man nicht möchte, wie das Ganze in Bahnen gelenkt wird und so und was Leute überhaupt dazu motiviert, eine Destination einer anderen vorzuziehen und so weiter und so fort. Also es lag quasi, ich möchte fast sagen, in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt ein bisschen.
Ja, verstehe. Ja, sehr cool. Und dann hast du angefangen zu promovieren. Was war denn das Thema deiner Promotion?
Da muss ich auch ein Stück weit nochmal zurückgehen zu meinem Bachelorstudium. Also knapp bevor ich meine Bachelorarbeitsthematik festlegen sollte, war der 11. September. Und man konnte natürlich zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Stück weit nur erahnen, letzten Endes, aber keiner wusste so wirklich, was das für krasse Auswirkungen auf die Branche haben würde. Und so habe ich mich dann dem Krisenmanagement verschrieben. Wie verhalten sich Touristen in Krisensituationen und was sind jetzt die Auswirkungen von so einem 11. September? Und das habe ich dann weiter ausgebaut in Krisenmanagement im Tourismus während meines Masterstudiums, habe aber währenddessen festgestellt, dass es noch nicht mal so die Management-Aspekte des Ganzen sind, sondern fast schon eher die Reaktionen der Leute und das Buchungsverhalten und wie Leute auf Katastrophen und Terror reagieren. Und das habe ich dann auch zu meiner Promotionsarbeit gemacht, also das Verhalten von Touristen in Krisenzeiten. Und es passte in die Zeit auch wie Faust aufs Auge. Das war so genau die Zeit, wo jeden Tag quasi eine neue Zeitungsschlagzeile an den Start gekommen ist, dass irgendwo eine Terrorattacke war. Hier Terroralarm in London, Terroralarm in Madrid, Terroralarm auf den Balearen, Terroralarm in Marokko und so weiter und so fort. Und dann wollte ich halt feststellen, wer sind denn die Leute, die trotzdem in diese Destinationen fahren. Und zu der Zeit, glücklicherweise, das fügte sich alles wunderbar, war auch so die Zeit der Billig-Airlines, die große, von der ich das Gefühl habe, dass die jetzt langsam mal das Zeitige segnen wird demnächst. Aber da war das so, dass man ultra günstig halt Flüge buchen konnte. Und so habe ich es mir zum Ziel gemacht, wirklich zu Hause mir abends vielleicht die Tagesschau anzugucken. Und dann hieß es Terror in der Türkei. Und ich habe mir am nächsten Tag einen Flug dahin gebucht und bin dahin gefahren. Und habe geguckt, wer ist da unterwegs, wie nehmen quasi diese Reisenden diese Terrorsituation auf. Und das habe ich ganz oft wiederholt und die Ergebnisse davon sind letzten Endes meine Doktorarbeit.
Das ist ja mega krass. Und also zwei Folgefragen. Einer, erstmal, wie ging es dir dann dabei, in solche Regionen dann zu so einem Zeitpunkt zu fliegen? Hattest du da ein ungutes Gefühl bei oder hast du das dann, warst du dann quasi im Forschermodus und hast das so an die Seite gestellt?
Ja, ein Stück weit das auch. Aber auf der anderen Seite habe ich mir immer gesagt, dass da, wo gerade ein Terroranschlag war, die Wahrscheinlichkeit um einiges geringer ist, dass da in den nächsten Tagen nochmal ein Terroranschlag sein würde.
Ah,
Also das
okay,
hat
ja.
mir auch noch ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit gegeben. Plus, dass ich natürlich, da ich das ja recht oft gemacht habe, im ersten Mal war man da vielleicht noch etwas aufgeregter, aber dann hat man sehr schnell festgestellt, dass die meisten Menschen dazu tendieren, gerade auf Reisen, das Ganze beiseite zu packen. Also hätte man jetzt nicht gewusst in diesen Orten, dass da vorher ein Terroranschlag gewesen wäre, man hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht erkannt, weil die Leute einfach routinierter ihrem Urlaubsfeeling nachgehen, was übrigens auch mit einem Ergebnis meiner Doktorarbeit dann am Ende war. In Madrid war ja dieser Riesenanschlag auf diesen Atocha-Bahnhof und trotzdem saßen die Leute da auf den Plazas und haben sich ihren Cappuccino in der Sonne getrunken und danach eine Hop-on-Hop-off-Tour gemacht, ne?
Das wäre nämlich jetzt meine zweite Frage gewesen, ob es da einen speziellen Schlag Mensch gibt, der dann dennoch in solche Gebiete fliegt oder fährt. Oder ob das eine sehr heterogene Masse eigentlich ist.
Ja, also das würde ich, dem würde ich zustimmen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und kommt auf verschiedene Motivationen an und auch auf verschiedene Reisegründe, warum man da ist. Ich war zum Beispiel, da war ein ETA-Anschlag auf Mallorca, ja, und wie du dir vorstellen kannst, waren trotzdem da die Mallorca-Truppen unterwegs, ja. Und da war so der normale Konsens. Wir fahren immer nach Mallorca. Warum sollten wir jetzt aufhören, weil da ein Terroranschlag war? Erstmal würde man dann natürlich klein beigeben, aber die sind einfach dann trotzdem irgendwie in ihrem Kegelclub-Modus unterwegs und lassen das Ganze außen vor. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, auch dann so Leute aus Nordirland, die haben den Terror tagtäglich vor der Tür. So mit einer des Konsens in der Zeit gerade war auch, weil das ja jeden Tag wirklich Schlag auf Schlag war, so eine It could happen anywhere Attitüde eigentlich. Und dem musste ich auch ein Stück weit zustimmen irgendwie. Und dann kamen ja auch erste Anschlagsversuche, die zum Glück nicht gefruchtet sind, aber auch dann am Kölner Hauptbahnhof und in Düsseldorf und solche Sachen haben die Leute gesagt, ja, wenn ich mir das annehme, ja, dann brauche ich letzten Endes gar nicht mehr vor die Tür zu gehen.
Klar.
Und dann hat man natürlich welche, die packen das natürlich mental am liebsten komplett beiseite und die wären auch am liebsten von mir dazu nicht befragt worden, geschweige denn darauf aufmerksam gemacht. Und die hätten am liebsten gehabt, so, ja, ich habe zwar ganz wenig nebenbei mitgekriegt, aber bitte belang mich nicht damit. Ich möchte quasi nichts davon wissen, so ein bisschen Kopf in den Sand attitüdenmäßig, ne? Aber das große Ergebnis eigentlich meiner Promotion und das Modell, was ich dann aufgestellt habe, ist ich hatte das Tourist Bubble genannt. Da geht es darum, dass jeder eigentlich in seiner eigenen Sicherheitsblase verreist, zumindest in den allermeisten Fällen. Sprich, man ist entweder mit Freunden unterwegs oder man ist mit seinem Partner unterwegs oder man ist mit seiner Familie unterwegs. Und alleine das gibt einem schon ein Gefühl der Sicherheit. Und dann fliegt man in vielen Fällen mit einem deutschen Reiseveranstalter an den Ort. Alle sprechen Deutsch, sage ich jetzt mal. Dann wirst du da von einer deutschen TUI-Reiseleitung abgeholt und wirst in dein Resort gefahren, wo an der Rezeption auch Deutsch gesprochen wird. Und isst morgens dein Dr. Oetkers Knuspermüsli und liest deine Bild-Zeitung und trinkst abends dein Veltins und fährst dann hinterher letzten Endes wieder nach Hause. Du warst dann zwar in einer anderen Destination, aber immer in einer Blase der Sicherheit, die verschiedene Schichten halt auch hat. Ja, eine ist so eine persönliche Ebene, aber dann gibt es halt auch, wie gesagt, so das äußere Environment, also quasi Dinge aus deinem Kulturkreis, aus deinem Dasein, die dir ein Gefühl der Sicherheit geben, um das nochmal so ein bisschen weiter zu erläutern. Das ist so jemand, der, ich sag mal, das hast du ja selber auch gemacht, auf Tour durch Asien geht und wirklich fremde Kulturen sich vielleicht auch anguckt und dann nach einer Zeit aber feststellt, so jetzt muss ich aber mal in McDonald's gehen irgendwie, ja. Oder trink hier mal meinen Starbucks, Kaffee oder irgendwas, weil einem das so ein westliches Gefühl von zu Hause wiedergibt. Und heute ist das natürlich noch viel weiter gesponnen, denn jetzt haben wir alle unsere Minicomputer 24 Stunden am Tag mit dabei. Das heißt, du hast eigentlich eine komplette Connection immer in deine Blase der Sicherheit.
Ja, das stimmt. Weil ich habe nämlich gerade, du hast ja jetzt auch angesprochen, ich habe ja selber ja mal einen Projekt gehabt, bei dem ich ja Tourismus mit Punk vernetzt habe, ne? Ja. Und habe eine Recherchereise durch Südostasien betrieben und war in besetzten Häusern und auf Punkkonzerten irgendwo auf den Philippinen und in Indonesien und den Großteil der Reise auch alleine. Also den zweiten Teil hatte ich ja dann eine Begleitung, aber zwei Drittel davon habe ich ja alleine gemacht. Und das habe ich mich gerade gefragt, wie pass ich da rein? Und auf der einen Seite, klar, ist das was sehr Exotisches, alleine durch die Philippinen zu reisen, um dann in einem besetzten Haus auf ein Punkkonzert zu gehen. Aber auf der anderen Seite hatte ich trotzdem meine Wohlfühlbubble, einerseits in Form von, ja, definitiv bin ich zwischendurch in McDonald's gegangen oder sowas, einfach nur um mal was zu essen, was mir vertrauter war, auch wenn mir alles andere geschmeckt hat.
Ja.
B, hatte ich meinen Taschencomputer dabei und C, und darüber würde ich gerne mit dir sprechen als Tourismus-Punk-Experte, sage ich jetzt mal, hat mir auch die Punk-Rock- und Subkultur-Bubble, die ich da kennengelernt habe, ein Gefühl von zu Hause gegeben, weil die sprechen eine andere Sprache und haben vielleicht sind anders sozialisiert als ich, aber die hören dieselbe Mucke wie ich und haben dieselben Ideale wie ich, und das hat mir ein Gefühl von zu Hause gegeben, obwohl unsere Leben natürlich komplett, also unterschiedlich verlaufen sind. Ja? Hast du dazu auch mal irgendwas recherchiert oder vielleicht auch persönlich erlebt, was das so widerspiegelt?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine sogenannte Social Bubble, die halt auch in meinem Bubble-System mit vorkommt, Leute mit gemeinsamen Interessen. Du wirst dich immer oder jeder sich hingezogen fühlen zu Leuten, die ähnliche Interessen halt einfach haben. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Sportart sein. Ja? Ein Golfer versteht sich automatisch, wenn er woanders hinfährt, mit einem anderen Golfer. Weil die können sich zu zweit über Golf unterhalten und werden da auf jeden Fall einen gemeinsamen Nenner finden. Oder eine komplett voll tätowierte Person trifft eine komplett andere, voll tätowierte Person, dann können die beiden sich über Tätowierungen zumindest unterhalten. Und je mehr Gemeinsamkeiten haben, desto stärker wird die Bubble. Und gerade bei einer Subkultur, wie Punk das natürlich ist, wird man natürlich gleiche Bands hören oder auch ein gleiches ästhetisches Empfinden haben. Und vielleicht möchte ich hier sogar nochmal auch ein Stück weit den Bogen zu unserer Anfangsthematik, wie ich zum Punk gekommen bin und dass ich das erste NoFX-Konzert so großartig fand. Das strahlte noch eine Art von Gefahr aus, und wir hatten uns ja auch mal darüber unterhalten, und ich habe es eben auch erwähnt, dass diese Gefahr ja bei uns aus der Punk-Szene eigentlich raus ist. Es ist alles ein bisschen glattgebügelter letzten Endes, und das sorgt einen dann auch wieder für einen neuen Adrenalinkick, oder in deinem Fall, das dann quasi nochmal erleben zu können letzten Endes, weil so ein, ich sag mal, ja, so Underground letzten Endes wirst du es hier zu Hause nie wiederfinden, und vielleicht ist das dann sogar noch eine eigene Bubble aus der eigenen Jugendzeit, wo man sagt, boah, das fand ich total geil, ja, aber ich kriege es zu Hause nicht mehr, und jetzt kriege ich den Adrenalin-Rush, aber dadurch, weil ich auf Reisen bin in der Kultur.
Ja, das war definitiv damals eine Teilmotivation des Gesamtprojektes, die eigene Bubble zu verlassen und aber auf der anderen Seite eben nicht zu verlassen. Weil die eigene Bubble kann ich auch hier in Berlin verlassen, wenn ich jetzt hier in einen Golfclub gehe, dann verlasse ich auch meine eigene Bubble.
Richtig,
Aber
du findest dann da, das ist ganz automatisch in den meisten Fällen, du wirst dir woanders dann Schichten deiner Bubble wieder suchen. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Sache von jedem Reisenden, der unterwegs auf andere Menschen trifft. Man fühlt sich sofort wohler, wenn man feststellt, dass die auch Gemeinsamkeiten haben. Und in dem Sinne ist Tourismus, was das angeht, vielleicht doch was Positives letzten Endes, was auch so Brücken dann zwischen Menschen schlägt, weil man feststellt, man kommt zwar aus ganz anderen Kulturkreisen, aber hier hat man doch echt einen Reigen an Gemeinsamkeiten, die verbinden, und auch vielleicht an Weltanschauungsdingen, ne?
Absolut. Ich muss auch sagen, also natürlich ist es sehr einfach zu sagen, aus einer Klimawandelperspektive, man soll einfach nicht mehr fliegen. So, ne? Wenn man jetzt nur diese eine Sache betrachtet. Aber ich habe mich halt auch schon sehr oft die Frage gestellt, ja, was passiert denn, wenn niemand mehr fliegt und alle nur noch da bleiben, wo sie hergekommen sind, sage ich, also jetzt mal ganz stumpf gesagt. Und auch so in Form von, ja, letzten Endes Tourismus, es keinen Austausch mehr gibt. Wie viel ist der Menschheit wirklich auch damit geholfen und inwiefern musste man da halt auch das Ganze vielschichtiger denken, als einfach nur, ich steige nicht mehr in den Flieger?
Also mittlerweile, man muss natürlich da auch konstatieren, dass Tourismus die größte Industrie der Welt ist letzten Endes. Ja, alles ist irgendwie mit Hotellerie, Service, Kulinarik etc. verbunden, eigentlich alles kleine Cousins und Cousinen der Tourismuswirtschaft, und somit hängt da auch für unheimlich viele Menschen ihre Existenz dran. Ja, wir haben es ja jetzt auch schon bei uns in Europa gesehen, wie es denn den Spaniern geht, wirtschaftlich auf einmal, und wer da alles am Hungertuch sehr, sehr schnell nagt, ohne den Tourismus. Und das umspannt sich natürlich nicht nur durch Europa, sondern um den gesamten Globus. Wir haben Die Leute haben sich quasi von ihren, ich sag mal, Oldschool-Industrien getrennt. Das werden jetzt keine Bauern und Fischer mehr sein, zumindest die allermeisten nicht. Und da können wir nicht auf einmal hier auf dem Elfenbeinthron sitzend sagen, och, jetzt tue ich ja mal was fürs Klima und lass mal alle das Fliegen irgendwie unterbinden. Ja. Denn die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Was man allerdings erkennen muss, ist, das ist gerade schlecht fürs Klima, aber ich denke, wir Menschen haben doch oftmals bewiesen, dass wir innovative Lösungen für Dinge finden können. Und man ist ja jetzt gerade schon dabei, Flugzeuge zu entwickeln. Da bin ich mir sicher, das dauert auch nicht mehr so lange. Da müssen wir jetzt nicht noch 2 Jahrzehnte oder so drauf warten, bis es alternative Energien gibt, die uns das Reisen weiterhin ermöglichen, ohne dem Klima so sehr zu schaden. Ja. Viele hatten jetzt während der Corona-Pandemie auch, muss ich sagen, in der Tourismusindustrie den Gedanken, auch in der Eifel und im Bayerischen Wald und im Sauerland ist es ja auch schön, dann bleiben wir alle demnächst einfach zu Hause und das ist für alle besser. Aber das ist es eben nicht, ja. Erzähl das mal Leuten auf, ich sag mal, Tahiti oder Hawaii oder in meinetwegen auch in Thailand oder so, man würde den Leuten damit echt vor den Kopf stoßen und wirklich Millionen an Menschen von heute auf morgen letzten Endes auf die Straße schicken, ja, und das ist halt so ein anderer Faktor, wo man einfach nicht, ich sag mal, facettenreich genug denkt, ja, natürlich im ersten Moment ist so, ja, dann lasse ich halt das Fliegen sein und tue der Umwelt was Gutes, aber so eine Nachhaltigkeit, die wir ja erreichen wollen, besteht immer aus einem auch ökologischen Gedanken, aber gleichzeitig auch aus einem sozialen und ökonomischen Gedanken. Und das muss halt so ein bisschen in Einklang gebracht werden, um wirklich nachhaltig in die Zukunft gehen zu können.
Ja, absolut. Absolut. Sehr cool. Was mich jetzt noch interessieren würde, sag mal kurz, seit wie lange bist du jetzt schon Dozent und Professor?
Boah, das sind immer Zahlen. Ich bin so schlecht mit Zahlen. Ich sag mal, seit 2012 bin ich Doktor und dann auch Dozent an Universitäten. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren Professor.
Ja. Und ich erlebe dich immer als jemand, und ich glaube, das Gespräch hier gerade zeigt das auch den Zuhörenden, der halt auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft seinen Beruf ausübt und auch über die gesamte Branche spricht. Also ich habe von, wenn ich es jetzt nur mal auf so Enthusiasmus übertrage, merke ich bei dir eigentlich keinen Unterschied, ob du jetzt über Tourismus, über deinen Beruf, deinen Job als solches sprichst oder über Punk oder andere Hobbys, die du ja hast. Erzähl doch mal, wie du glaubst, oder ob du glaubst, dass es einen starken Zusammenhang zwischen einem zufriedenen Leben und einem erfüllenden Beruf gibt?
Mit Sicherheit. Also Der muss bestehen, denn letzten Endes, wir alle müssen ja ökonomisch was ranschaffen, ja, wir müssen ja Geld verdienen letzten Endes, um unseren Lebensstandard leisten. Also müssen wir alle unabdingbar arbeiten gehen und dementsprechend ist es natürlich sehr sinnvoll, diese ganze Lebenszeit, ja, wie viel Lebenszeit wir für Arbeit draufgeben müssen auch unter anderem, ja, da ist es sehr, sehr wichtig oder zumindest hilfreich, diese Zeit mit etwas zu verbringen, was einem selber auch Freude bereitet. Was natürlich, weil viele verstehen da immer falsch, so die denken dann, alles muss Spaß an der Sache sein. Das war es auch damals schon beim Konzerte veranstalten nicht. Das war reiner Spaß. Das haben wir nicht gemacht, weil wir jetzt Geldnot hatten, sondern weil wir Böcke drauf hatten, was für die Szene zu tun. Und wie du ja auch weißt, du hast es ja auch mitgekriegt, nein, es macht keinen Spaß, nach einem Konzert alleine eine Halle komplett zu wischen, weil man sich keine Putzkräfte leisten kann. Oder 1000 Bierkästen durch die Gegend zu tragen. Aber das große Ganze hat mega Fun gemacht. Und so sehe ich das eigentlich bis heute auch in meinen anderen Arbeitsdingen, die ich tue. Also der Großteil ist trotzdem mit Freude untermauert, auch wenn links und rechts immer mal Sachen da reingrätschen, die einem mit Sicherheit weniger Freude bereiten. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch in der glücklichen Position, dass ich ein Stück meines subkulturellen Daseins auch tatsächlich in meine Professur mitnehmen konnte. Oder noch nicht mal das, ich habe die einfach mitgenommen letzten Endes, ja. Ich habe den Punk-Ethos, was das angeht, nie verlassen und führe da heute auch meine Studien weiter durch. Also meine Tourismusstudien gehen viel über Nischentourismus, auch über Subkulturen letzten Endes. Und da macht es mir selber Freude, das zu erforschen. Und ich habe mich da oftmals auch über ein Lächeln, sage ich mal, meiner Kollegschaft hinweggesetzt. Wenn ich denen gesagt habe, dass Gothic-Tourismus in England eine riesige Sache ist, ja, dann haben die mich ausgelacht und gesagt, warum willst du nicht mal Studien machen zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Das sind doch die großen Themen,
Ja.
ja. Nur die Sache ist, du begibst dich damit in einen Konkurrenzkampf. Das ist schon wieder Mainstream, ja, das bin ich
Ja.
nicht. Und dann bist du auch gleichzeitig in der Konkurrenz mit allen, die sich in diesem Mainstream befinden. Also musst du dir noch mehr Mühe geben und noch mehr Aufwand da reinstecken, um da drin erfolgreich zu sein. Während Gothic-Tourismus war ich der Erste in England, der darüber Studien angefertigt hat. Und auf einmal waren alle total interessiert und haben auch festgestellt, ja krass, das spült wirklich Geld in Stadtkassen rein. Der Ort, ich sag mal, Whitby ist ein Ort in England, wo die Dracula-Abhandlung spielt und das lockt da unheimlich viele Dracula-Enthusiasten hin und dann auch Gothic-Subkultur. Und als ich denen mal vorgerechnet habe, was die Nische wert ist, ja, waren alle total begeistert und ich hatte Radio-Interviews mit der BBC gehabt und es wurde darüber in Zeitungsartikeln berichtet und so. Und das hätte keiner jemals für möglich gehalten. Aber das ist es halt, was ich vermitteln will, dass wenn man seinen eigenen Enthusiasmus und seine eigenen Interessensgebiete mit darin ein Stück weit übertragen kann in seine Berufswelt, dann ist man auf jeden Fall meiner Meinung nach, also läuft es bei mir zumindest ein gutes Stück besser aufgestellt.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das ja, ist definitiv zumindest für mich auch so. Also ich verbinde solche Dinge auch immer gerne. Und ich finde es auch immer schön, so ein bisschen, wenn ich Leute dann auch so ein bisschen nicht von meiner Welt oder meiner Ansicht überzeugen kann, aber denen so einen Einblick bieten kann und ich merke, dass das ankommt. Also ich weiß noch, als Diana und ich damals von dieser Südostasien-Punkrock-Recherchereise zurückkamen und unser Buch damals veröffentlicht haben, wir haben da ja auch relativ viele so Vorträge auf so Tourismusfestivals gehalten.
Ja.
Und das war so eine, wir kannten das ja vorher gar nicht so, ne? Und wir waren dann mal auf einem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber halt so relativ großem Festival. Und wir kamen da halt an und das Problem war halt auch, wir standen halt vorher mega krass im Stau und wir sind quasi aus dem Auto direkt auf die Bühne und hatten überhaupt keine Zeit, uns so richtig zu akklimatisieren da irgendwie. Also
Ist
weil das war,
wahrscheinlich meistens besser.
ja, vor allen Dingen da war es halt so, Wir sind dann auf die Bühne und die anderen Festivals, die wir kannten, das waren dann halt schon eher so die, also so Gleichaltrige, so, also von, also so Ende 20 bis Ende 30 irgendwie, die halt so mehr so einen alternativen Lifestyle irgendwie gefahren haben. Da war halt so das Durchschnittsalter 60 und das Durchschnittsoutfit Jack Wolfskin-Jacke.
Ja.
Und dann kommen wir halt so auf die Bühne und ich dachte mir so, und wir sollten dann da halt eine Stunde lang einen Vortrag halten und ich dachte mir so, oh Mann, ey, die interessieren sich doch jetzt nicht dafür, was wir hier, und das war einer unserer besten Vorträge bis heute, weil, also, wo man auch gemerkt hat, die Leute hatten da halt so viel Spaß dran, weil das für die so unglaublich war, was wir gemacht haben, mhm. Ne? Also, weil das so fernab derer Realität war, weil die, das waren so, ich sag jetzt mal so, das waren so die typischen Leute, die nach Kanada fliegen und dann da halt so auf so einem Whale-Watching-Boot so rumfahren,
ja, genau.
Oder irgendwie sowas, ja. So. Ist ja auch, ist ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Falsches, mhm. Dran, aber dass wir dann da ankamen und dann denen dann da halt irgendwelche Videoschnipsel aus irgendwelchen Underground-Konzerten gezeigt haben und den Unterschied zwischen der philippinischen Punkrock-Szene und der Punkrock-Szene in Malaysia erklärt haben, das hat ich voll abgeholt. Fand ich mega geil.
Ja, absolut. Obwohl man natürlich der gesamten Tourismusindustrie zugute heißen muss, dass das meistens sehr, sehr tolerante Menschen sind, die
ja.
Mit vielen Sachen eh in Berührung kommen. Und klar gibt es da auch Konservative und die Alternativeren und so. Aber generell muss ich sagen, ist das trotzdem eine sehr, sehr tolerante und offenherzige Industrie. Und dementsprechend kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass das auf Interesse gestoßen ist. Und das ist eigentlich ähnlich wie das, was ich eben gesagt
genau.
habe. Ja, es war erst so ein bisschen belächelt, aber trotzdem fanden es alle cool und interessant und wollten mehr darüber hören letzten Endes. Ne? Und ich glaube auch, dass egal welchen Weg man irgendwie als Beruf einsteigt, die Subkultur in einem ist wie eine Attitüde letzten Endes, die man mitträgt. Und die muss man halt erstmal mitnehmen. Und ich finde, das geht überall, ja. Ich finde, die allermeisten haben immer so, vielleicht liegt das auch irgendwo evolutionspsychologisch in uns als Menschen drin, dass wir uns erstmal einer Gruppe fügen wollen. Mhm. Sondern man kommt in eine neue Gruppe, da ist man so das kleinste Glied in der Kette, deswegen möchte man sich da erstmal anpassen ein Stück weit. Das ist vielleicht für den ersten Moment auch gut, aber dann sollte man sehr, sehr schnell umswitchen zu seiner eigenen Einstellung, was meistens viel angesehener ist von allen, als wenn man alles unter den Scheffel stellt, was man selber ist. Ja, das kann man auch irgendwann, sage ich mal, porträtiert man eher eine Maske nach außen als sich selbst. Und das kann, glaube ich, nur für Unzufriedenheit langfristig sorgen, weil man spielt irgendetwas vor, was man gar nicht ist. Wenn man von vornherein oder zumindest recht schnell da anrockt und so ist, dann sind die Leute auch fasziniert von den Facetten des eigenen Charakters letzten Endes und wollen da mehr drüber wissen und sehen auch, okay, das zeugt ja dann auch von Selbstbewusstsein und so geht das dann, glaube ich, seinen natürlichen guten Weg.
Absolut. Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Eine letzte Frage von mir. Ich war ja vor ein paar Wochen, durfte ich ja mal als Gastdozent bei dir an der Uni sein und auch mal ein paar von deinen Studis kennenlernen und dich auch mal so als Professor in live erleben. Hat mir auch noch mal eine ganz andere Facette so von dir gezeigt. Und ich habe da auch gemerkt, du hast so einen, ja, fand ich schon sehr speziellen Umgang und eine ganz besondere Connection zu deinen Studierenden. Und meine Frage ist jetzt noch so, was ist sowas, was du ja einerseits deinen Studierenden so mit auf den Weg gibst, wenn sie die Uni verlassen? Oder was würdest du auch anderen Leuten raten, die jetzt, sage ich mal, so Mitte, Ende 20 sind und vielleicht, oder vielleicht auch noch älter, aber so den typischen AbsolventInnen halt, die gerade überlegen, wie sie ja aus dem, was sie in den letzten Jahren gelernt haben, jetzt einen Beruf machen können?
Also das hat sich ehrlich gesagt jetzt in den letzten paar Jahren schwer verändert, was ich denen empfohlen habe. Jetzt gerade würde ich tatsächlich sagen, erstmal diese ganzen Karrieregedanken an die Seite zu packen und tatsächlich erstmal zu erleben, gerade so für jetzt die letzten Jahrgänge, die diese Corona-Jahrgänge waren. Ne? Mhm. Das Gefühl, Das System wird immer engmaschiger, ja, und die Leute sind von vornherein schon immer in einem Karrieregedanken, ja, was ist der nächste Schritt, wie baue ich da drauf auf, wie baue ich da drauf auf, ja, und so ist man immer, finde ich, viel zu geradlinig unterwegs und jetzt wird das noch schlimmer, weil die haben oder wenige von denen dann Work and Travel mal gemacht oder sind zumindest mal ein bisschen selber, weiß ich nicht, manche sind ja auch eher Backpacker-mäßig unterwegs. Das hat jetzt alles in den letzten Jahren viel weniger stattgefunden. Und ich habe das Gefühl, die springen direkt in ihre Karriere-Sache mit rein, ohne ein Stück weit auch nur erkannt zu haben, wer sie vielleicht selber sind und wo vielleicht eigene Interessen und Hobbys und was einem gefällt und was nicht gefällt, vielleicht mal ausgelotet werden können. Dementsprechend würde ich jetzt gerade allen erstmal raten, die Karriere wird schon noch kommen, ja? Wir werden alle bis zur Rente arbeiten müssen. Also nutzt diese Zeit der Jugend womöglich am besten aus, indem ihr etwas von dieser wunderschönen Welt und Interessanten, in der wir leben, kennenlernt tatsächlich. Und lasst da auch mal ein bisschen Karrieregedanken außer Acht, sondern eine Ex-Freundin von mir, die ist ein echter Globetrotter geworden. Die hat auch eine krasse Karriere hingelegt, muss man sagen, als Marketing-Designerin. Aber die ist auch erstmal losgezogen und war jahrelang unterwegs in aller Herren Länder, wirklich in exotischsten Ländern aller Zeiten. Und hat teilweise mal ein halbes Jahr in einer Beachbar in Australien als Barista gearbeitet, ja. Und hat danach auch Travel-Blogs geschrieben und konnte sich immer mit diesem Work-and-Travel-Gedanken über Wasser halten. Und erzählt auch bis heute, dass das in den weiteren Marketinggeschichten, die sie hinter den Agenturen dann in Deutschland gemacht hat, unheimlich ihr Standing und Selbstwertgefühl und auch ihre Kreativität, die für diesen Job notwendig ist, gepusht hat. Also, wenn ich eine Empfehlung aussprechen könnte, dann ist es auf jeden Fall die, sich die Zeit zu nehmen, auch wenn das auch wieder mit Arbeit verbunden ist, aber erstmal ein bisschen rumzukommen und selber mal auf Entdeckungsreise in dieser Welt zu gehen.
Wenn das jetzt nicht mal ein Mic-Drop-Moment ist.
Bam.
Sehr cooles Plädoyer von Professor MC Pass.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Also ich würde es fast einfach so als Schlusswort stehen lassen, möchte aber natürlich dir an der Stelle noch die Chance bieten, wenn du noch etwas ergänzen möchtest, etwas loswerden möchtest, an dieser Stelle dies zu tun.
Nee, das Mic, wie du gesagt hast, ist ja für heute schon gedroppt.
Ja.
Dementsprechend hat mir Spaß gemacht. Komm auch gerne noch mal wieder zu
Sehr
dir.
gerne.
Also freue ich mich schon auf das nächste Mal irgendwann in der Zukunft.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Paas. Es war ein wundervolles Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und dann sage ich jetzt mal ciao.
Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching und Felix ebenfalls auf Instagram unter Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.